Ja, liebe Geschwister, auch ich darf Sie ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst. Ja, wir wollen auch heute Morgen wieder einen Blick in den Epheserbrief werfen. Und zwar, es soll gehen um einige Verse aus dem Kapitel 5. Und ich werde da zunächst mal die Verse 1 bis 21 vorlesen. Also Kapitel 5, Epheser, die Verse 1 bis 21. Da schreibt der Apostel Paulus Folgendes. So seid nun Gottes Nachfolger als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst dahingegeben hat, für uns als Gabe und Opfer Gott zu einem lieblichen Geruch. Hurerei aber und alle Unreinigkeit oder Habsucht werde unter euch nicht einmal genannt, wie es sich Heiligen ziemt. Auch nicht schändliche Worte und törichtes Geschwätz oder Scherze, was sich nicht gebührt, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Hurer oder Unreiner oder Habsüchtiger, welcher ein Götzendiener ist, Erbteil hat in dem Reich Christi und Gottes. Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen. Denn ihr wart einst Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Denn die Frucht des Geistes ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Und prüfet, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, strafet sie aber vielmehr. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist schändlich, auch nur zu sagen. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht gestraft wird, denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Und darum heißt es, wachet auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. So seht nun zu, wie ihr sorgfältig wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kaufe die Zeit aus, denn es sind böse Tage. Darum werdet nicht unverständlich, sondern verständig, was der Wille des Herrn sei. Und sauft euch nicht voll Wein, worin ein unordentliches Wesen ist, sondern werdet voll Geistes. Redet untereinander in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank alle Zeit für alles Gott, dem Vater, in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und seid einander untertan in der Furcht Gottes. Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass wir also nicht diesen ganzen Text jetzt behandeln, diese 21 Verse, sondern wir wollen unser Augenmerk legen auf diesen Mittelteil, und zwar auf diese Verse 8 bis 14. Ja, ich darf die also noch mal ganz kurz vorlesen. Denn ihr wart einst Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts, denn die Frucht des Geistes ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit und prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, strafet sie aber viel mehr. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist schändlich auch nur zu sagen. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht gestraft wird, denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst, stehe auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Nur man muss eben man muss einfach diese 21 Verse, man muss sie einfach lesen, schon allein des Zusammenhangs wegen. Aber wie gesagt, wir beschränken uns auf den Mittelteil, ist im Grunde genommen auch so eine Zusammenfassung von all dem, was davor und was danach also geschrieben steht. Und darum soll es also jetzt wirklich heute Morgen gehen, ganz besonders also um diese Verse 8 bis 14. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal so das Glück oder das Vorrecht hatte, nicht Israel zu besuchen, und da ganz besonders den historischen Ort Masada. nicht am Rande der judäischen Wüste gelegen, in Sichtweise des Toten Meeres. Da kann man also ein fantastisches Schauspiel erleben, wenn also frühmorgens bei der entsprechenden Wetterlage nicht der rote Feuerball, sprich also die Sonne, nicht an der oder hinter der gegenüberliegenden Bergkette aufsteigt und im Nu alles in ein gleißendes Licht da wirklich auftaucht, eingetaucht wird. Es ist also schon ein fantastisches Schauspiel, was man da erleben kann. Ja, Licht in der Bibel, liebe Geschwister, das ist eigentlich ein durchgängiges Thema. Unabhängig davon, ob man es jetzt ganz konkret oder ob man es geistlich versteht. Und wir haben es ja schon im Schöpfungsbericht, nicht in 1. Mose 1, Vers 3, da lesen wir so sinngemäß, dass Gottes Licht also alles durchdringt. Und auch die Hirten auf Bethlehems Feldern haben das erlebt und das sogar noch in einer historischen Nacht, als nämlich der lebendige Gott in seinem Sohn Jesus Christus auf diese Erde kam. Und dann heißt es dort in Lukas 2, Vers 9, und der Engel des Herrn trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich sehr. Nicht und ähnlich erging es ja auch dem Christenverfolger Paulus, nicht als er eben auf einer seiner kriminellen Dienstreise nach Damaskus war und plötzlich auch von diesem Licht erfasst wurde. Wie gesagt, man kann das dann in der Apostelgeschichte 9 nachlesen. Und selbst jetzt hier in unserem Predigtext, auf den wir uns konzentrieren wollen, wenn ich richtig erzählt habe, taucht dieser Begriff Licht insgesamt also wirklich 5-mal auf. Und warum ich also jetzt diese gesamten 21 Verse gelesen habe, aus folgendem Grunde. Man könnte ja jetzt diese 21 Verse, das ist sicherlich vom Prediger abhängig, man könnte die jetzt in verschiedene Predigtexte unterteilen, sicherlich kein Problem. Aber es gibt dann ganz gewisse Besonderheiten, es gibt gewisse Auffälligkeiten, die man also da wirklich entdecken kann. Und die erste Beobachtung, die erste Auffälligkeit ist, dass Paulus immer und immer wieder von den Fakten ausgeht, von den Tatsachen ausgeht. Dass er immer wieder Rückbezug nimmt zu dem, ja, was schon gilt, was schon vorausgesagt ist, was uns schon zugesagt ist, was wirklich auch für uns gilt, was eben Fakt ist, was eben Tatsache ist. Bevor er also sagt, nicht, nun seid nun Gottes Vorbilder, da sagt er, und die Tatsache ist, dass ihr geliebte Kinder seid. Ihr seid geliebte Kinder. Das ist eine Tatsache, ist ein Faktum. Nicht, oder nehmen wir Vers 3, da spricht Paulus von den Heiligen. Nicht auch eine Tatsache, nicht die dir in deiner Gerechtfertigung ja geschenkt worden ist vom lebendigen Gott. Nicht, oder in Vers 5, wir haben es ja auch vorhin in dem Eingangsvers gehört, aus dem Petrusbrief, nicht, da ist vom Erbteil die Rede. Nicht, da ist vom Erbteil die Rede, das dir zugesagt ist. Nicht, und hier geht's in unserem Text, der unser Schwerpunkt darstellt, nicht in Vers 8, da heißt es ja, denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Kinder des Lichts. Ihr seid auch eine Tatsache, ein Faktum. Nicht? Und diese Grundlagen, diese Tatsachen, liebe Geschwister, muss man einfach immer wieder im Blick haben. Und wer den Epheserbrief gut kennt, der weiß, auch schon in den ersten 3 Kapiteln hat Paulus immer wieder auf diese Fakten, oder wir könnten auch sagen, auf diese guten Fakten wirklich hingewiesen. Nicht bevor er also irgendeine Aufforderung gibt, nicht wandelt als Kinder des Lichts oder seid nun Gottes Nachfolger, nicht, nimmt er immer Rückbezug auf diese Tatsachen, auf diese Fakten, die wirklich uns schon zugesagt worden sind. Das ist die erste Besonderheit und die erste Auffälligkeit, wenn man diese 21 Verse also da wirklich liest. Die nächste Beobachtung, liebe Geschwister, die nächste Auffälligkeit in diesen 21 Versen ist, dass Paulus von einem enormen Unterschied, von einem gewaltigen Kontrast ausgeht. Paulus sieht also das Leben eines Menschen, der an Jesus Christus glaubt, eben nicht im Promillebereich anders, so nach dem Motto, also es kann durchaus sein, nicht, dass es da noch die eine oder andere Stille gibt, da könnte es eventuell zu einem Unterschied kommen zwischen dem Lebensstil eines Menschen, der an Jesus Christus glaubt, und dem, der eben nicht an Jesus Christus glaubt. Sondern der Apostel Paulus sagt klipp und klar, nicht, das sind für ihn, die beiden Lebensstile sind für ihn wie Tag und Nacht oder wie es hier heißt, wie Licht und Finsternis. Und da kann man wirklich nicht mehr von Nuancen im Promillebereich reden. Das sind wirklich, ja, wie entgegengesetzte Pole, wie Pole, die sich da wirklich abstoßen. Und zwischen diesen gegensätzlichen Polen liegt eben die Tatsache, ja, dass der lebendige Gott dich irgendwann einmal zum lebendigen Glauben geführt hat. Nicht? Und da zieht also der Apostel Paulus eine ganz scharfe Trennlinie. Jetzt kann es natürlich sein, dass du nicht unbedingt den Zeitpunkt nennen kannst, wann du diese Linie überschritten hast, aber dass du sagen kannst, dass du sie wirklich überschritten hast. Es kann auch die Art und Weise, wie diese Linie überschritten worden ist, bei den Einzelnen ganz unterschiedlich sein. Nicht bei dem einen kann das von einem Moment auf den anderen geschehen, so als ob plötzlich das Licht angeht, er wirklich seine Verlorenheit im Nu also erkannt hat. Bei dem anderen mag es vielleicht Wochen, Monate oder sogar Jahre dauern. Jahre dauern, liebe Geschwister, nicht, dass es eben Zeit braucht, so wie es auch Zeit braucht, ja, wenn eine Nacht in den Tag übergeht, liebe Geschwister. Aber das Ergebnis ist in allen Fällen immer wieder das Gleiche, dass es am Ende immer diesen gewaltigen Unterschied, diesen enormen Kontrast gibt. Ja? Entweder Licht oder weiterhin Finsternis. Entweder Christ oder weiterhin Nicht-Christ. Nicht entweder auf dem schmalen Weg oder weiterhin auf dem breiten Weg. Nicht? Das müssen wir ganz klar sehen. Und wie scharf diese Trennung wirklich ist, das zeigt ja gerade hier dieser Vers 8, liebe Geschwister. Wenn es da heißt, denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht, da steht ja nicht, ihr wart früher im Finstern, also da gab es auch noch so ein bisschen Licht, sondern damit macht der Apostel Paulus ganz klar, nicht, dass früher unser ganzer Lebensstil wirklich ganz bewusst oder auch unbewusst gegen Gott ausgerichtet war. Nicht? Macht er also ganz klar, und dass wir jetzt wirklich als gerettete Sünder, als Gerechtfertigte zum lebendigen Gott, zu Jesus Christus gehören. Und auf diesen enormen Kontrast, auf diesen gewaltigen Unterschied hat hier der Apostel Paulus ja schon in Epheser 2 hingewiesen. Nicht? Zum Beispiel da ab Vers 4, da heißt es, aber Gott hat auch uns, da wir tot waren in Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Oder einige Verse weiter in dem gleichen Kapitel, ab Vers 11, die ihr einst Heiden wart im Fleisch, dass ihr ohne Christus wart, jetzt aber in Jesus Christus. Und liebe Geschwister, dieser Wechsel, Finsternis-Licht, nicht, ist absolut die größte Veränderung, die wirklich in deinem Leben also geschehen kann, die du wirklich in deinem Leben erfahren kannst. Nicht von einem, tja, man möchte sagen, von einem Kandidaten der Hölle, nicht hin zu einem Bürger des Himmels. Und auf welcher Seite der Trennlinie jemand steht, das ist und bleibt die entscheidende Frage hier auf dieser Erde. Und wodurch ist jetzt nun dieser Wechsel passiert, liebe Geschwister? Wodurch ist nun dieser Wechsel passiert? Vordergründig siehst du das ja einem Menschen erstmal gar nicht an. Nicht, wenn ich also morgens da meinen Nachbarn oder was weiß ich, meine Nachbarin begrüße, dann wird ein Außenstehender nicht sofort sagen können, der ist Finsternis und diese Person ist Licht. Oder wenn da zwei im Bus nebeneinander sitzen, da werde ich nicht auf Anhieb sagen können, diese Person ist Finsternis und diese Person ist Licht. Es kann sogar sein, dass diese Person, die weiterhin Finsternis ist, dass sie sogar äußerst sympathisch ist. Kann durchaus so sein. Nicht, aber wodurch ist dieser Wechsel wirklich passiert? Und da kommt jetzt dieser entscheidende Nachsatz in diesem Vers 8, wenn es da heißt, in dem Herrn. Das ist also dieser entscheidende Punkt in dem Herrn. Das heißt, du bist Licht, wodurch? Durch diese persönliche Lebensverbindung mit dem Herrn Jesus Christus. Nicht Johannes, in Johannes 8, Vers 12, da sagt Jesus Christus, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Und wie wichtig diese Lebensverbindung mit unserem Herrn Jesus Christus ist, das zeigt auch das Johannesevangelium einige Kapitel weiter, nämlich im Vers 5, da sagt er, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Oder um jetzt hier auf unseren Text zurückzugreifen, der bringt also Früchte des Lichts, von denen der Apostel Paulus ja einige erwähnt, auf die wir nachher noch eingehen werden. Nicht? Und dann heißt es weiter, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Es gibt, ich weiß nicht, ob das Lied bekannt ist, Seele, was ermüdst du dich? Da heißt es im Refrain, suche Jesu und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Jetzt kann man sich natürlich noch fragen, nicht dieses im Unterschied leben, liebe Geschwister. Wie kommt das bei jedem Einzelnen an? Wie kommt das bei jedem Einzelnen an? Es kann natürlich bei dir so ankommen, dass du sagst, das ist ja gerade meine Not, dass ich jetzt auch noch anders sein muss. Ich bin so gerne, wie ich bin. Nicht, jetzt muss aber auch noch erkennbar werden, dass ich Christ bin. Nicht, und auf einmal steht dieses im Unterschied leben wie ein Muss vor dir. Nicht wie ein Berg, da, an dem du dich abarbeiten musst. Und dann wird das Ganze wirklich ein Krampf. Oder ob du es wirklich so begreifst, dass du sagst, das ist eine Riesenchance. Das ist eine Riesenchance, die sich mir da bietet, dass ich nicht so bleiben muss, wie ich bin. Das ist ja faszinierend, dass der lebendige Gott mit seinem Geist in mein kleines irdisches Leben hineingreift und tatsächlich bereit ist, nicht, dass ein deutlicher Unterschied erkennbar wird zwischen dem damals und dem heute. Und da frage ich dich, ist das jetzt für dich eine Last oder ist das für dich wirklich Freude? Ist das für dich wirklich ein Riesengeschenk, was du da bekommen hast? Nicht erkennst du in diesen, ja, jetzt auch in diesen ganzen 21 Versen, erkennst du wirklich, dass sich für dich da eine enorme Gestaltungswelt öffnet, dass du sagen kannst, ja, ich muss nicht so bleiben wie bisher. Und wenn ich dich jetzt auffordern würde, mal in deine Biografie zurückzuschauen, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass du sagen kannst, damals war das so und heute ist es so. Damals habe ich das so betrachtet, so gesehen. Heute sehe ich das aus der Sicht der Bibel, aus der Sicht des lebendigen Gottes, vollkommen anders. Und liebe Geschwister, das ist doch etwas, was dein Leben, sage ich mal, nicht herunterzieht oder was dein Leben nicht belastet, sondern entlastet. Nicht, was dein Leben eben auch nicht herunterzieht, sondern wirklich hochzieht, liebe Geschwister, dass eben der lebendige Gott dich wirklich in sein Licht hineinstellt und dieser Unterschied wirklich erkennbar werden kann, sein darf, muss und soll. Eine weitere Beobachtung, die man wirklich in diesen 21 Versen machen kann, ist, dass Jesus Christus vor keinem Themenbereich Halt macht. Nicht? Er greift in alle Bereiche unseres Lebens, kommt er hinein und er hat zu allen Bereichen wirklich das Entscheidende zu sagen. Das fällt ja auch hier auf. Nicht? Und dazu zählt eben auch ganz bewusst das Leben im Licht. Nicht, wie es hier heißt, lebt als Kinder des Lichts, die Frucht des Lichtes ist lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit und prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. In Matthäus 5 In der Bergpredigt lesen wir in Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Nicht, es kann die Stadt, die auf dem Berge liegt, nicht verborgen sein, nicht verborgen bleiben. Nicht, und so kann auch die Frucht des Lichtes, kann man die Frucht des Lichtes auch nicht übersehen. Als ich mich damit beschäftigte, hier mit dem Begriff Kinder des Lichts, da wurde ich so ein bisschen an meine Schulzeit erinnert, und zwar speziell an den Physikunterricht. Und da haben wir irgendwann mal auch das Prisma durchgenommen. Und ein Christ ist eigentlich wie so ein Prisma. Und vielleicht haben ja einige noch die Vorstellung, dass sie wissen, wie so ein Prisma, wie das da alles so funktioniert, wenn das Licht da hereinfällt. Also wenn diese Lichtstrahlen da so an der einen Seite des Prismas da eintreten, dann werden sie ja gewissermaßen gebrochen, abgelenkt und dann in die einzelnen wunderschönen Spektralfarben zerlegt. So, und wenn jetzt das Licht Jesu Christi wirklich auf dich prallt, nicht, wird es auch sozusagen im Bild jetzt gesagt gebrochen und löst auch bei dir Spektralfarben aus. Nicht, oder um es eben in der Sprache der Bibel zu sagen, Früchte des Lichts, von denen der Apostel Paulus ja jetzt hier drei nennt. Nicht, die Liste wäre sicherlich erweiterbar. Nicht, aber er nennt hier drei solcher Früchte des Lichtes: Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Gut, wenn ich euch jetzt fragen würde, was ist Güte, was ist Gerechtigkeit, Wahrheit, kämen sicherlich mehrere Antworten heraus. Ja, was ist Güte? Dass ich mich sicherlich rücksichtsvoll benehme. Nicht, dass ich im Leid und in der Not des anderen ihm wirklich hilfreich auch zur Seite stehe. Dass ich ihm wohltue, dass ich ihm beistehe, dass ich für ihn das Beste im Blick habe. Das ist eine Eigenschaft, die dem lebendigen Gott ja zugeschrieben wird. Nicht, Römer 2, Vers 4. Nicht, verachtest du den Reichtum seiner Güte, seiner Geduld und seiner Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Nicht, also eine Eigenschaft, die ganz besonders unserem lebendigen Gott zugeschrieben wird. Und diese Güte, ja gut, sie soll sich jetzt natürlich nicht nur auf die Glaubensgeschwister beschränken, sondern eben auch auf die anderen. Nicht? Das sagt ja der Galaterbrief in Kapitel 6. Güte, Gerechtigkeit, wie soll ich mich verhalten? Nicht, dass ich den anderen fair behandle, dass ich den anderen nicht zu meinem Vorteil ausnutze, dass der andere mir gegenüber nicht vorsichtig sein muss oder keine Angst haben muss, dass ich ihn über den Tisch ziehe oder dass ich ihn austrickse. Nicht Gerechtigkeit. Wahrheit. Ja, dass wir in Übereinstimmung mit Gottes Wort wirklich versuchen zu beurteilen, ja, was eben halt Tag für Tag so zu beurteilen ist, liebe Geschwister. Nicht, dass wir da wirklich nach der biblischen Sicht fragen. Nicht, dass wir, ja, ich möchte mal sagen, dass wir nicht täuschen, dass wir nicht heucheln, dass wir transparent sind, dass wir offen sind, nicht, dass wir aufrichtig sind, dass wir integer sind, liebe Geschwister. Vielleicht ist das ein guter Test, wenn man Leute besucht, sich mit ihnen unterhält und sie anschließend sagen können, ja, das hat mir gut getan, dass Sie gekommen sind oder dass du gekommen bist. Oder wenn Menschen unser Haus verlassen, dass sie es nach Möglichkeit freudiger und getrösteter verlassen können, als sie es betreten haben. Nicht, dass so auf diese Art und Weise so etwas von dem Licht Jesu wirklich durchscheint, liebe Geschwister. Aber wir müssen Folgendes noch mal dabei bedenken. Diese guten Ansätze wie Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit, die findest du auch bei manchen Nichtchristen. Die findest du auch bei manchen Christen, Nichtchristen. Nur worin unterscheidet sich jetzt der Nichtchrist da von den Christen? Das ist vor allen Dingen das Motiv. Der Christ hat wirklich den Herzenswunsch, seinem Herrn zu gefallen. Nicht für ihn ist Gottes Wille das der entscheidende Punkt. Nicht während der Nichtchrist, möchte mal sagen, dem genügt es zu sagen, dass er so seine moralischen Prinzipien hat, so nach dem Motto, ich bin edel, hilfreich und gut, ich muss vor mir selber gerade stehen. Ja? Und deswegen, liebe Geschwister, deswegen schiebt der ganze Apostel Paulus diesen Vers 10 da hinein, wo es dann heißt, und prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Also wir sollen und wir wollen wirklich alles dem Licht Jesu Christi aussetzen. Nicht egal, um welche Alltagsdinge es sich da wirklich handelt, liebe Geschwister. Und wenn wir das tun, dann hat das in der Tat nichts mit Zwanghaftigkeit oder mit Ängstlichkeit zu tun, sondern es ist das Beste, was wir machen können. Warum? Weil der lebendige Gott allein wirklich den Überblick hat, wer denn sonst, liebe Geschwister? Wer denn sonst? Und so wollen wir uns wirklich auch so verhalten, nicht weil wir, es ist doch wirklich unser Herzenswunsch, dem Herrn zu gefallen. Bei all unseren Schwachheiten und Neigungen, die wir haben, und wir werden noch in manche Sündenfalle hineintappen, wie gesagt, ganz klar. Aber es ist doch von jedem Einzelnen hier wirklich der Herzenswunsch, dem lebendigen Gott, dem Herrn Jesus Christus, wirklich zu gefallen. Und der Apostel Paulus sagt es ja auch in 2. Korinther 5, Vers 9, darum setzen wir unsere Ehre da rein, nicht, dass wir ihm, dem lebendigen Gott, unserem Herrn Jesus Christus, wirklich gefallen. Oder 2. Timotheus 2, Vers 4, kein Kriegsmann verstrickt sich in die Geschäfte des täglichen Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Also diese Prüfung, von der Vers 10 redet, macht den Christen also in keinster Weise irgendwie engständig, sondern gibt ihm wirklich einen weiten Horizont. 1. Thessaloniker 5, Vers 21, da heißt es doch, prüfet alles. Natürlich am Maßstab des Wortes Gottes und behaltet das Gute. Liebe Geschwister, wenn wir das, was wir bisher gehört haben, wenn wir das jetzt wirklich so verinnerlichen, dann muss man doch wirklich sagen, dass dieses Leben im Licht, wozu uns der Apostel Paulus wirklich auffordert, nicht, dass du das, ich sag's mal jetzt, weil der Apostel Paulus später hier im Epheserbrief kommt ja noch auf einige Lebensbereiche zu sprechen, unter anderem auch auf den Bereich Beruf. Nicht, aber wenn wir das jetzt wirklich alles so verinnerlichen, was wir bis jetzt schon so gehört haben, nicht, dann kannst du dieses Leben im Licht, kannst du das nicht nebenberuflich machen. Nicht? Dieses Leben im Licht oder Leben als Kinder des Lichts ist kein Zusatzangebot, sondern es ist wirklich ein hauptberuflicher Dienst, der dann allerdings in alle deine nebenberuflichen Tätigkeiten hineingreift. So musst du das sehen. Alles wird wirklich von diesem Punkt bestimmt oder von diesem Hauptberuf bestimmt. Ich gehöre zu Jesus Christus. Ich möchte das mal versuchen an einem irdischen Beispiel klar zu machen. Vielleicht ist es ein schwaches Beispiel, aber vielleicht wird es da etwas deutlich. Alle Eltern haben das erlebt und alle zukünftigen Elterngenerationen werden das auch erleben. Es gibt ja so zwei dramatische Schnittstellen im Leben. Und zwar, die erste Schnittstelle ist, dass ich irgendwann mal merke, jetzt geht es nicht mehr darum, dass ich mich nur noch um mich selbst kümmere. Nicht? Plötzlich habe ich eine Ehepartnerin, habe ich meine Frau, die ich geheiratet habe. Und das ist ja schon mal ein besonderes Ereignis, dass ich plötzlich merke, dass alles, was ich mache, natürlich in einem unmittelbaren Zusammenhang steht, das natürlich Auswirkungen hat auf meine Frau. So, jetzt hat man sich gerade halbwegs arrangiert. Nicht das neue Leben zu zweit hat man hinbekommen. Jetzt kommt plötzlich das Leben zu dritt. Nicht? Der Luca und die Giovanna können ja davon ein Lied singen. Kommt jetzt plötzlich das Leben zu dritt. Nicht? Kommen ein paar Kilo Menschlein, kommen jetzt in das Leben, kommen jetzt in diese Ehe hinein. Nicht? Und das springt bei mir oder das springt bei demjenigen nochmal so alle Gedankensystem, alles muss plötzlich, was bisher so normal lief, muss jetzt also neu durchdacht werden. Und da werdet ihr mir jetzt sicherlich zustimmen, da kann ich nicht sagen, ich werde mein Leben, wenn ein Kind kommt, zu 95% wie bisher weiterlaufen lassen und die restlichen 5% Kind, die bekomme ich auch noch irgendwo so hin. Es wird also nicht funktionieren. Also da sehen wir das Leben mit Frau und Kind, eine völlig neue Situation. Und genau das ist auch hier so der Gedankengang. Das ist hier der Gedankengang, liebe Geschwister. Kommt Jesus Christus in unsere Bereiche hinein, sprengt das wirklich den normalen Rahmen. Jetzt nicht, spricht Jesus Christus überall mit. Also dieses Leben im Unterschied, liebe Geschwister, dieses Leben als Kinder des Lichts, das kannst du nicht einfach so nebenbei machen. Das ist ein Hauptberuf. Darüber musst du dir im Klaren sein. Und weil wir aber trotzdem schwache Menschen sind, weil wir eben trotzdem noch Sünder sind, wenn auch gerettete Sünder, liebe Geschwister, ist immer und immer wieder dieses geistliche Aufräumen in unserem Leben also notwendig. Nicht, dass du wirklich vor dem lebendigen Gott, vor deinem Herrn Jesus Christus stehst und sagst, ja Herr, ich weiß, ich gehöre da nicht mehr hin, ich möchte aus manchen falschen Systemen möchte ich einfach raus, da fühle ich mich nicht wohl, aber Herr Jesus, du kennst mich doch. Du weißt doch, dieses geistliche Aufräumen hält nicht lange. Hält nicht lange, du kennst mich doch am besten. Und Jesus Christus wird dir sagen, ja richtig, aber da, wo es gehalten hat, liebe Geschwister, war es doch gut. Und dass du morgen wieder aufräumen musst, das enthebt dich nicht der Aufgabe, dass du heute aufräumen musst. Nicht? Jesus Christus wird dir sagen, du wirst in deinem ganzen Leben immer aufräumen müssen. Du wirst damit nie zu Ende kommen, bis ich dich hole. Aber er wird dir auch sagen, aber überleg doch mal, jeder Bereich, wo wirklich aufgeräumt wurde, was ja nichts anderes bedeutet, wo ich also wirklich hineingekommen bin, ja, das ist doch für dich ein absolutes Geschenk. Und sei doch mal ehrlich, wenn du deine Biografie betrachtest, dann fühlst du dich doch in den geistlich aufgeräumten Bereichen am wohlsten. Das musst du doch ganz ehrlich zugeben. Und Jesus Christus wird uns weiterhin sagen, bedenke, dass der Widersacher alles versuchen wird, dieses geistliche Aufräumen zu vermeiden, zu verhindern. Es gibt ja so einen Satz von dem Dietrich Bonhoeffer, den er gesagt haben soll, bleib im Fragen, dann bist du frei vom Gehorchen. Ja, bleib im Fragen, dann bist du frei vom Gehorchen. Ja, und eine letzte Besonderheit, liebe Geschwister, eine letzte Auffälligkeit ist, dass man bei dem Apostel Paulus, wenn man diese 21 Verse durchliest, und das betrifft natürlich auch unseren Schwerpunkttext, dass man bei dem Apostel Paulus wirklich den Eindruck hat, dass er sich für keinen Themenbereich, für keinen Lebensbereich an irgendeiner Stelle entschuldigt. Keine Stelle. Er sagt also nicht mal, es tut mir leid für die Sexualethik. Ich weiß, es ist ein ganz, ganz heikles Thema, aber ihr müsst es so ein bisschen im Blick behalten. Oder dass er sagt, ja, ich weiß, ab und zu lebt er auch gerne so ein bisschen im Finstern. Nicht, aber so ein bisschen mehr Licht würde nicht schaden. Nein, sagt er also in keinster Weise, sondern er sagt vielmehr, dass es eben ein riesengroßes Geschenk ist, liebe Geschwister, wenn du mit deinem ganzen Leben vor diesem Gott, vor Jesus Christus wirklich präsent sein darfst, ja, und dass du alle Felder aufsuchen darf, nicht in denen er also wirklich hineinwirken soll. Nicht, das ist wie so ein, ja, nicht wenn du diesen Wunsch hast, das ist wie so ein Sog, nicht, dass Jesus Christus sich da hineinzieht. Ich habe mal versucht, gibt es ein Beispiel aus der Bibel, wo man das vielleicht so ein bisschen deutlich machen kann. Und da fiel mir die Geschichte ein von dem Zöllner Zachäus. Nicht dieser kleine Zachäus mit seinem gut gefüllten Portemonnaie und seinem hohen Bankkonto, vielleicht wird er auch die eine oder andere Luxusvilla da in Jericho und Umgebung gehabt haben. Nicht, das ist ja faszinierend, diese Geschichte zu lesen. Nicht, da nicht, da erlebt er plötzlich auf diesem Maulbeerfeigenbaum nicht etwas Unglaubliches, Schönes, dass Jesus vorbeikommt, für ihn da stehen bleibt, liebe Geschwister, ihn da runterholt und ihn jetzt einlädt in eine Gemeinschaft, in eine Beziehung zu ihm. Nicht, obwohl er moralisch, ethisch, nicht in gar keiner Weise den damaligen Standards entsprach. Keinster Weise. Nicht, und dann kommt ja diese Szene, ja, wo die meisten eigentlich schon weiterlesen, nicht mehr weiterlesen, liebe Geschwister, dass der Zachäus von sich aus vor Jesus Christus steht und sagt, ich sag's mal jetzt mit meinen eigenen Worten, Herr, ich möchte gerne wirklich meine finanzielle Schieflage, die möchte ich wirklich in Ordnung bringen. Ich weiß, ich habe da auch steuerlich nicht immer korrekt gearbeitet. Auf der anderen Seite habe ich auch zu viel Gebühren genommen und mein Kontostand ist nicht deshalb so hoch, weil ich so toll gearbeitet habe, sondern weil ich ein Schlitzohr bin. Nicht? Und er will das jetzt wirklich in Ordnung bringen und wir wissen ja, er hat das ja in Übermaßen wirklich in Ordnung gebracht. Und Jesus, der sagt in der ganzen Situation so gut wie kein Wort. Der sagt kein Wort in dieser ganzen Szene. Nicht? Und das ist, ja, das ist Epheser 5 hier, diese Verse 1 bis, Epheser 5, diese Verse 1 bis 21, nicht? Dass, ja, dass du einfach in der Spur Jesu Christi sein möchtest, nicht angesichts dieser Realität von Jesus Christus da im Leben des Zachäus, hatte er wirklich das Bedürfnis, sich von Jesus in diese Beziehung hineinziehen lassen, aber er hat sich ja nicht selbst hineingezogen. Er konnte es gar nicht verhindern, weil eben der lebendige Gott, weil eben Jesus Christus da wirklich gezogen hat. Und liebe Geschwister, können wir das auch so von uns sagen? Nicht, dass du da nicht immer quälend da und mühsam überlegen musst, sondern an jeder Ecke den erhobenen Zeigefinger siehst und sagst, ach Herr, muss ich das auch noch machen? Muss ich das noch ändern? Kann ich das nicht so lassen? Und so, nein, sondern dass du sagst, immer in deiner Nähe, Herr Jesus Christus. Immer in deine Nähe, immer dich anschauen, in deiner Liebe, in deiner Herrlichkeit, in deiner Größe, in deiner Barmherzigkeit, vor allen Dingen in deiner Geduld, dich immer wieder anzuschauen. Ja, und bei Zachäus war der erste Bereich, der ihm auffiel, nicht, wo er geistlich aufgeräumt hat, eben der Bereich der Finanzen. So, und jetzt haben wir ja noch diese Verse 11 bis 14. Und jetzt merken wir, dass aus diesem Ganzen, was wir bisher gehört haben, ja ein Auftrag resultiert. Und das sind eben diese Verse 11 bis 14. Und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern deckt sie vielmehr auf. Denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Das alles wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, und Christus wird dich erleuchten. Nicht? Das ist also jetzt hier unser Auftrag, dass wir auch die Werke der Finsternis bloßstellen oder eben aufdecken sollen. Nicht? Das erfordert natürlich Kampf. Nicht? Dazu ist natürlich auch Widerstand eben notwendig. Und da sehen wir eben, dass Licht auch eben eine aggressive Komponente hat. Nicht, das kennst du ja aus deinem täglichen Leben. Wenn du aus einem dunklen Raum heraustrittst in das Sonnenlicht, wirst du im ersten Moment geblendet, musst deine Augen ein wenig zuhalten. Nicht, das Auge muss sich mal eben kurzfristig daran wieder an diese Helligkeit gewöhnen. Das kennst du ja auch. Und jetzt sagt uns interessanterweise der Apostel Paulus, jetzt nicht direkt hier in diesem Textabschnitt, sondern in Philipper 2, Vers 15. Lebt mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht. Also unter Menschen, die nichts von Jesus Christus wissen wollen, die sich nicht um ihn scheren. Nicht, das ist eine knallharte Aussage, liebe Geschwister, aber das ist eben, ja, das ist eben biblische Anthropologie. Ist eben so. Nicht, und dann heißt es ja weiter, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt. Ja, Paulus sagt also an keiner Stelle, und das müssen wir schon deutlich betonen, dass wir uns von diesem verkehrten und verdorbenen Geschlecht zurückziehen sollen. Natürlich nicht anpassen, ganz klar, aber wir sollen uns nicht zurückziehen, sondern wir sollen diese unfruchtbaren Werke der Finsternis aufdecken. Ja, wie soll das auch sonst geschehen, liebe Geschwister? Wie soll es uns geschehen, wenn wir uns von solchen Menschen fernhalten, wenn wir sie sogar verurteilen oder verachten, wenn wir uns wirklich hinter unseren geistlichen Mauern da verschließen? Wie soll das sonst geschehen? Nicht, wie sollen sie dann verstehen, wie der lebendige Gott ihr Leben bewertet, das sie momentan führen? Und was jetzt unfruchtbare Werke der Finsternis, das wissen wir alles, haben wir vorhin auch gehört, nicht? Unreinheit, Gier und Habsucht und zuchtlose Worte, dummes Geschwätz, zweideutige Bemerkungen, nicht? Und dann diese merkwürdigen Witze, die es alle gibt. Und ich in Kapitel 4 von Epheser erwähnte ja noch mehrere solche Werke der Finsternis wie Bitterkeit, Wut, Lästerung und Rücksichtslosigkeit und so weiter. Und jeder von uns kann seine Liste mit seinen besonderen Spezialitäten nicht noch auffüllen. Also eben all das, was eben typisch war für den früheren Wandel des sogenannten alten Menschen. Nicht ein total fehlgeleitetes Denken, woraus auch alles Negative resultiert. Was aber jetzt nun das Aufdecken, sagen wir es jetzt allgemein, was jetzt nun das Aufdecken der Sünde betrifft, liebe Geschwister, da kann natürlich auch bei uns Christen alles, aber auch wirklich alles total schief gehen. Kann alles in die falsche Richtung laufen. Nicht? Und deswegen ist es wichtig, sich darüber noch auch ganz kurz Gedanken zu machen, was eben das Aufdecken der Sünde betrifft, liebe Geschwister. Es ist wirklich ganz wichtig, dass wir die Sünde nicht mit Worten so schamlos ausbreiten. Nicht? Es gibt ja so eine Sensationslust, nicht? Dass man Sünde gar nicht genug weit ausbreiten kann, die gar nicht genug in den grellsten Farben schildern kann, liebe Geschwister. Nicht? Das gibt es alles. Wir sollen zwar nichts beschönigen, aber wir sollen schon zurückhaltend über die Sünde reden und nicht das Schamgefühl brutal verletzen. Es gibt ja in der Tat wirklich Sünden, die sind so furchtbar, dass über sie nur in den Details wirklich gesprochen werden sollte, die unbedingt notwendig sind. Und dass man dabei die Fragen eben nicht so explizit stellt, dass sie, die Fragen, mehr zur Ausbreitung des Übels führen als zu seiner Eindämmung. Ja? Also darauf müssen wir schon Acht geben. Und noch ein weiterer Gedanke, was das Aufdecken, was das Bloßstellen, was das Entlarven bedeckt. Es ist ja ganz klar, das beginnt zunächst mal bei uns selbst, ja, liebe Geschwister. Nicht, dass wir uns selbst dem Licht des Wortes Gottes aussetzen und schonungslos da auch selbstgerecht üben. Denn der Heilige Geist, der in uns wohnt, der wird dir zeigen, wo es anfängt, dunkel zu werden oder wo es bereits, oder wenn, ob es da einen Lebensbereich gibt, in dem es bereits schon dunkel ist. Er wird dich, und dass du dann sagen kannst, dass du dann wirklich konsequent sagen kannst, ohne mich. Ohne mich. Wie war das denn damals bei dem David? Nicht, wir kennen ja diese Geschichte mit Bathseba und dem Uriah. Nicht, wie war das denn bei ihm? Bei ihm geschah die Überführung von seiner Schuld durch Gottes Wort in der Person des Nathans. Nicht, und zwar mit dieser Gleichniserzählung, nicht von über diesen reichen Mann, der auch diesem armen Mann noch sein letztes Schäfchen da genommen hat, weil er nicht bereit war, nicht für seine Gäste eines seiner eigenen Schäfchen zu opfern. Nicht, und jetzt kann man auch an dem David im ersten Moment auch sehen, wie blind man für seine Sünde sein kann. Nämlich an der Reaktion des David merkt man das nämlich, wie blind er wirklich für seine Sünde war, dass er sich quasi empörte über das Ebenbild, das gerade der Nathan von ihm zeichnete. Dass er nämlich sagte, dieser Mann muss bestraft werden. Und dann kommt Nathan und sagt, mein lieber David, dieser Mann bist du. Dieser Mann bist du. Nicht? Und dann fiel es ihm wirklich wie Schuppen von den Augen, da kam plötzlich, wie man so sagt, kam plötzlich Licht in die ganze Sache. Nicht? Und dann war er natürlich auch, nachdem er das verstanden hat, war er natürlich auch bereit, sich sofort zu beugen und seine Schuld zu bekennen. Nicht diese bedingungslose Kapitulation vor dem lebendigen Gott. Und dann durfte er natürlich auch erleben, die bedingungslose Vergebung seiner Schuld. Gut, Er hat gewisse Narben von sich getragen, es hatte gewisse Konsequenzen, das wissen wir. Nicht? Nur wissen wir, heute kommt das Wort Gottes nicht mehr in Gestalt eines Propheten zu uns, sondern eben durch das Wort Gottes. Nicht? 2. Timotheus 3, Vers 16. Denn alle Schrift ist von Gott eingegeben, also dieser entscheidende Satz über die Irrtumslosigkeit der Bibel, wozu? Unter anderem zur Überführung. Unter anderem. Ja, und dann soll wirklich das Licht des Wortes Gottes auch in unserem gesellschaftlichen Umfeld leuchten. Nicht, dass wir, entweder als Gemeinde oder als Einzelner, dass wir da wirklich unser Umfeld an die Leitlinien des Schöpfers wirklich erinnern. Wer soll es denn auch sonst sagen, liebe Geschwister? Wer soll es denn sonst sagen, wenn nicht die Gemeinde oder du als Einzelner, der an Jesus Christus glaubt? Nicht, was sagte Johannes der Täufer zu dem Herodes Antipas, der seinem Bruder die Frau ausgespannt hatte? Es ist nicht recht vor Gott, dass du das tust. Der hätte das ja auch ganz anders sagen können. Der hätte auch sagen können, mein lieber Herodes, moralisch nicht ganz einwandfrei, entspricht nicht so ganz unserer jüdischen Tradition. Nein, es ist nicht recht vor Gott, dass du sie als Frau hast. Nicht, und deswegen können Christen auch zu ethischen Schicksalsfragen nicht schweigen. Ob das nun Abtreibung ist, ich weiß nicht, wie es momentan um die Aufhebung des Embryonenschutzgesetzes und des Stammzellengesetzes steht. Nicht, aber wenn das wirklich mal aufgehoben wird, nicht, weil man eben an befruchteten Embryonen da forschen will, ja, ich weiß es nicht. So, und jetzt passiert zum Schluss ja noch etwas Eigenartiges. Der schließt ja hier mit so einem merkwürdigen Satz ab, dieser Schwerpunkttext. Wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Es klingt eigentlich wie so eine, Es klingt eigentlich wie so ein evangelistischer Weckruf, liebe Geschwister. Nicht, dass der Auftrag, nicht die Werke der Finsternis aufzudecken, eben in diesen Vers 14 hineinmündet, nicht in diesen evangelistischen Weckruf, dass man wirklich den Eindruck hat, nicht, da steckt auch eben diese evangelistische Aufgabe auch doch mit drin. Es gibt so ein altes Lied aus dem 17. Jahrhundert, da heißt es, O Jesu Christe, wahres Licht, erleuchte die dich kennen nicht und bringe sie zu deiner Herd, dass ihre Seele auch selig wird. Nicht, dass, wenn ich diesen Satz so lese, diesen Satz 14, dann hat man so den Eindruck, als ob uns Paulus wirklich auch an unsere evangelistische Verantwortung nicht erinnern will, dass er uns sagen wird, ja, ihr seid deshalb Licht geworden, um das Licht wirklich selber in euer Umfeld hineinzutragen, indem ihr die Botschaft von Jesus Christus verkündigt, damit Menschen die Sünden vergeben werden können, damit Menschen wirklich gerettet werden können. Nicht? Und dass er uns quasi weiter sagt, nicht, auch wenn das ein bisschen eigenartig klingt, vergesst niemals, Jesus Christus hat euch aus der Finsternis herausgeholt, um euch wieder in die Finsternis hineinzuschicken, aber jetzt als seine Botschafter, als seine Boten. Wohlgemerkt. Und dieser Vers 14, wahrscheinlich spielt er auf Jesaja 60, Vers 1 an, da heißt es, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Dieser Vers 14, man könnte auch sagen, er ist im Grunde genommen wie eine Kurzfassung des Evangeliums. Wenn man das so liest, nicht der Heide, der Nichtchrist, der Penter in seinen Sünden, nicht schläft also der Hölle entgegen und weiß gar nicht um den dringenden Handlungsbedarf. Nicht, er hat auch gar kein Interesse, sich retten zu lassen. Liebe Geschwister, und da kein Mensch einen geistlichen Toten auferwecken kann, heißt es nun, und Christus wird ihn erleuchten. Nicht dieser Satz könnte auch zu Irritationen führen, wenn da steht, so wird dich Christus erleuchten. Also es heißt, es ist nicht so zu verstehen, nicht steh erstmal selbst von den Toten auf und dann wird dich Christus erleuchten. Nein, das wirst du gar nicht können. Nicht, du wirst das gar nicht können, sondern der Herr Jesus Christus allein wird dich erleuchten. Und unsere evangelistische Aufgabe ist, dass wir daran, liebe Geschwister, wirklich auch mitwirken dürfen. Und das steckt eben in diesem letzten Vers drin, liebe Geschwister. Ich darf euch bitten, dass wir uns zum Gebet erheben. Ja, Herr Jesus Christus, dafür möchten wir dir von ganzem Herzen danken, dass du uns wirklich das Licht des ewigen Vaters in diese finstere Welt gebracht hast. Und danke, Herr Jesus, dass du, seitdem du ja in diese Welt gekommen bist, nicht aufgehört hast, in finstere, verzagte Menschenherzen zu kommen. Und wir danken dir, dass du es auch in unserem Herzen hell gemacht hast, dass du die Finsternis unserer Schuld und Verlorenheit besiegt hast am Kreuz auf Golgatha. Und Herr, gib uns einen hoffnungsvollen Blick für unsere Zeitgenossen. Bewahre uns vor Selbstgerechtigkeit. Schenke uns wirklich den Blick der Liebe, damit Menschen aus der Finsternis herauskommen können, wenn du sie findest mit deinem Licht. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Amen.